Fall, Jonas, danke, dass du den langen Weg auf KM auf dich genommen hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Ja, ich bin Jonas Staub mit Nachnamen, würde mich als Querkopf bezeichnen. Als Integrations- oder vor allem Inklusionsliebhaber und ein Mensch, der Plattformen kreiert für unterschiedlichste Leute und für Diversität und Vielfalt unserer Gesellschaft steht.
Warum ein Querkopf?
Das hat schon in meiner Kindheit angefangen. Dort habe ich es noch nicht so gespürt. In der Schule haben mir dann alle Lehrer und Lehrerinnen gesagt. Und nachher in der Ausbildung habe ich gemerkt, die denken oft anders. Das hat mir zuerst ein bisschen Sorgen gemacht. Und später habe ich dann die Eigenschaft zum Andersdenken zum Nutzen gemacht. Und mir immer wieder fest überlegt, aber wenn man anders denkt, irgendwoher muss ja der Impuls kommen, irgendetwas muss dran sein und bei diesen Impulsen haben wir nachgegangen.
Und von wo kommen die Impulse vom Andersdenken?
Von Lust, nicht mit dem Strom die ganze Zeit schwimmen und vor allem von der Erkenntnis, und das ist eine tiefe Überzeugung, dass immer wieder sehr viele Menschen, die mit dem Strom nicht mögen mitschwimmen, schlussendlich auch oft unglücklich werden.
Das ist so, das kann ich einpflichten, weil ich würde mich auch ein bisschen als Querkopf bezeichnen. Aber du hast ja zuerst auch als Sozialarbeiter in einer Institution für Menschen mit kognitiver Behinderung gearbeitet. Wie geht das als Querkopf?
Ja, es ist dann gegangen, wenn ich meine Freiheiten hatte und wenn ich zum Beispiel, ich mich noch erinnere, meine erste Stelle in Bern, war mit Menschen mit Mehrfachbehinderungen, kognitiver, aber auch körperlicher Art. Und Bern hat ja so die Eigenschaft, dass es dort oft auf und ab geht mit diesen Quartieren. Es ist ja nicht so eine flache Stadt. Und ich hatte immer einen Höllen Spass gehabt, mit diesen Rollstuhl durch die Stadt durchzufräsen, hinten noch drauf zu stehen auf die Trittbrett. Und ihnen zu sagen, sie sollen helfen bremsen. Und wir haben einfach zusammen mega Spass gehabt. Aber das ist natürlich institutionell, ist das ganz schlecht angekommen. Und ich habe so gedacht, ja gut, aber irgendetwas muss stimmen beim Mensch, aber nicht im Institutionellen. Also Sicherheit, wieso machst du das? Und das öffentliche Bild und hört doch auf. Das tut nicht gut für unsere Institution. Und dann ist das lang gegangen und mit der Zeit hat es mir schon zu denken gegeben, vor allem, als ich nachher noch die sozialpädagogische Ausbildung gemacht habe.
Ja, und da hast du dann den fachlichen Bereich auch ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Hat es dort auch schon Reibereien gegeben im Studium, wo du dann auch mit den Dozenten diskutiert hast? Weil das kann ich mir lebhaft vorstellen.
Es hat sehr viele Diskussionen gegeben. Oder ich würde ja gar nicht sagen, dass ich Theorien und ausgeprobtes und erprobtes einfach aus Prinzip verweigere. Ich habe mich ja nicht als Trotzkopf bezeichnet, sondern eben als Querkopf. Das ist eben ein Unterschied. Das heisst, ich habe probiert, das Gute daraus rauszunehmen, aber zu hinterfragen, immer wieder zu hinterfragen, warum wendet man das bei 50 Menschen, die im gleichen Heim leben, die gleiche Theorie oder die gleiche Methode. Ist immer wir arbeiten nach.
Ja,
wir haben ja 50 verschiedene Leute und jetzt arbeiten wir mit einer Methode. Das kann ja gar nicht sein. Und das habe ich natürlich im Studium hinterfragt und auch gefunden, wenn wir schon 50 oder 80 oder 200 verschiedene Methoden hätten und Bücher dazu und Wissenschaftler, die das mal erfunden haben, dann müsste man eigentlich, wenn schon, alles bei allen probieren anzuwenden.
Und was hast du denn als Antwort bekommen?
Kopfschütteln oder halt einfach, es ist unbequem. Ja. Oder? Ich habe natürlich Sachen hinterfragt, wo zum Beispiel bin ich der gewesen, wo ich im Studium immer wieder gefragt habe, wir müssen doch immer wieder zuerst die Leute fragen, was brauchst du?
Genau.
Und dann ist die Antwort gekommen, aber die wissen ja nichts von diesen Theorien. Ich sage, nein, nicht nach den Theorien fragen, sondern nach den Bedürfnissen. Oder?
Und dann sind sie schon überfordert.
Ja, weil die Bedürfnisse natürlich nicht nach einem Konzept, wo kannst du sagen, das hat der Dr. Professor oder das hat damals die gesagt, so, dass das natürlich nicht nach dem kann funktionieren. Und ich kann aber immer wieder können in der Praxis, durch das ich berufsbegleitend die Ausbildung gemacht habe, können Sachen ausprobieren und wirklich auch in der Praxis halt Erfahrungen können machen, was ich einfach unglaublich als Mehrwert und als nachhaltiger erwiesen haben, als auf Prinzip einfach etwas festzuhalten.
Ja, das ist immer dann auch noch die Antwort, wir haben nicht so viel Zeit, um jeden Einzelnen zu fragen oder nicht das Geld dafür, oder?
Ja, Zeit, vor allem, wir haben ja, also Zeit, jedem Einzelnen das Gewicht zu geben, auch zum Teil keine Zeit diskutieren. Ja. Und ich habe immer, also ich habe dann oft müssen sagen, ja, aber Moment, das ist ja eigentlich, also zum Beispiel Eltern sagen ja das, also was wir mit unseren Kindern, vor allem wenn sie pubertieren werden, was wir mit diesen Kindern diskutieren, ja, das gehört eben zur Entwicklung.
Ja.
Und das gehört auch zu einem Zusammenleben. Wir handeln ja de facto das Zusammenleben auch immer wieder neu aus. Das merkt man ja in WGs. Das merkt man ja bei den Politikern, die ewig an Zeug diskutieren. Die können ja auch nicht einfach sagen, wir arbeiten nach einem System. Und das leuchtet man nicht ein. Oder hat man eben dann nicht eingeleuchtet, warum wir manchmal in einem Schnellzugtempo möchten Sachen durchdrücken, die das Partizipative gar nicht erst ermöglicht.
Ja, und vor allem, was man auch Menschen mit Behinderung abspricht in diesen Beispiel oder in diesen Fachbeispielen ist immer die Eigenentwicklung, wo es dann irgendwann den Knopf aufgeht und auch die Eigenverantwortung. Oder?
Absolut.
Ja, dann redest du immer von Klientel. Und ich habe immer gesagt, ich bin ein Mensch, ich bin nicht das Klientel. Weil wenn du von das Klientel redest, nimmst du sogar Geschlecht und die Identität, das ist eigentlich nur eine Wahr. Und dann sind es auch sehr, also weißt, wenn du das Klientel aufmuckst, dann wirst du so auch sozial gemieden. Also weißt, dann bist du immer der Querkopf. Und das kann dann auch manchmal auch sehr belastend sein, wenn du merkst, du weißt eigentlich und du stehst für das Richtige rein und wirst dann aber von einem Fachpersonal so gemieden. Das kann dann auch ziemlich, ja, auch genagen und jeden Tag musst du nicht streiten, also weißt du?
Absolut.
Und wann hast denn du für dich so gemerkt, da bin ich nicht glücklich?
Ich hatte irgendwann den Mut gehabt, den Systemfehler zu erkennen. Und der Systemfehler, das, was ich als Systemfehler bezeichne, ist, wenn du 30 gleichartige, gleichdenkende oder aufgrund von körperlicher oder kognitiven Voraussetzungen gleich strukturierte Leute in ein Kessel schmeißt, dann lernen die einfach viel zu wenig voneinander. Also wenn du 17 Autisten hast oder 17 Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung mit Trisomie 21 oder irgendwie 17 Menschen mit psychischer Beeinträchtigung, dann lernen die einfach zu wenig voneinander, weil sie zu wenig verschieden sind. Und das ist ein Systemfehler, das wird ja heute immer noch teilweise praktiziert, Heim für Institution, für Unterkunft, für, und ich habe dort gemerkt, Das ist ein massiver Fehler. Wir müssen junge Menschen und auch ältere Menschen, die bereit sind für das, mit und ohne Beeinträchtigung zusammenbringen, damit beide und alle voneinander lernen können. Alle werden ganz sicher Skills haben, aber alle werden auch ganz sicher Schwächen haben.
Und ist das für dich Inklusion? Alle miteinander?
Für mich ist die Inklusion die selbstverständliche Zugehörigkeit, die muss gewährleistet werden, uns voneinander lernen. Voneinander lernen kann ja auch heissen, eine Akzeptanz, dass ich nicht alles kann. Ich kann ja nicht zum Beispiel jetzt einfach in ein Ärztehaus und mir irgendeinen Doktortitel oder irgendeinen Titel, den ich vielleicht dort gerne hätte, als Traumberuf kaufen oder einfach wünschen. Ich müsste entweder nochmal studieren oder dann anerkennen, dass vielleicht meine kognitive Fähigkeit für das jetzt nicht gelenkt hat oder die Motivation. Aber ich kann ja mit der Gemeinschaft zusammen mir in der Gruppe Anerkennung, Zugehörigkeit eben erschaffen oder erwirken. Und nicht, es ist nicht das Wunschkonzert für mich, die Inklusion, sondern die Zugehörigkeit und der Profit voneinander. Weil man kann, und man tut, das merke ich jeden Tag immer, ich profitiere von Menschen mit Beeinträchtigung. Menschen von Beeinträchtigung profitieren von mir. Irgendwann spielt es gar keine Rolle mehr.
Das ist so. Und dann ist die Idee von Blindspot gekommen.
Ja, die Idee von Blindspot ist eigentlich in doppelter Hinsicht. Es war aber auch wieder eine Querkopf-Idee gewesen. Einerseits habe ich ja den Systemfehler erkannt und gefunden, wir müssen ein Projekt machen, wo junge Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammen können Sport machen können. Das war echt die Grundidee gewesen, ursprünglich.
Ah, okay.
Nachher hatte ich keine Ahnung von Finanzen, von etwas aufbauen, ich hatte kein Geld gehabt und das wollte ich bei Verbänden unterbringen. Und wir haben von 5 angefragten Verbänden, wo wir ja gewusst, dass sie sicher genug Geld haben, alle eine Absage gemacht mit der Begründung, also erstens ist Inklusion, wir wissen gar nicht, was du willst. Und zweitens, du wirst sowieso keine Menschen ohne Beeinträchtigung finden für deine Idee, die teilnehmen. Und dann habe ich gefunden, weißt du was, erst recht.
Dann
hat es mich getrieben. Dann habe ich gedacht, also das bin ich nicht überzeugt. Und ich beweise das denen allen, dass es ganz, ganz, ganz viele junge Menschen gibt, die ganz sicher möchten einen coolen Angebot teilnehmen, egal ob es da Beeinträchtigte hat oder nicht.
Und so wie es ausgesehen hast du gefunden, oder?
Also ich habe sie gefunden, und zwar mit einem einfachen Trick, einfach das Angebot immer so attraktiv gemacht, dass die von alleine kommen.
Erzähl mir mal von diesem attraktiven Angebot.
Also wir haben zum Beispiel ein Sommercamp, das nennt sich Kultur. Dort, das ist für Kinder von 10 bis 19, das gibt es jetzt schon zum 13. Mal. Dort die Kinder schweissen oder Social Media Kurs machen. Oder sie haben Filmworkshops gemacht oder Radiosendungen oder Kochen über dem Feuer oder Boxen, Skaten, Breakdance, Streetdance, Hip-Hop. Das sind alles Sachen, die das abonnieren.
Ja.
Ja, logisch, das machen halt junge Menschen.
Ja, ob mit oder ohne Behinderung.
Immer für beide, ja. Oder? Und wir haben eben das Angebot ins Zentrum gestellt, sprich und heute noch, wir schreiben Kultur, ein Camp, da steht schon ein Camp für Kinder, mit und ohne Beiträchtigung, und dann kommen die ganzen Angebote. Und was wir immer wieder merken, es ist mindestens etwa 20-25% der Kinder ohne Beiträchtigung, die haben das gar nicht geschnallt am Anfang, dass da noch andere
Nein, sind. Nein, sie lesen einfach das Angebot.
Sie lesen das Angebot, das ist wie eine coole Reise, was ich finde, so die Buche, und dann bist du manchmal gar nicht bewusst, was da alles noch auf dich zukommt.
Und was kommt denn für Feedback zurück, so nach dem Kultur?
Enorm gute und vor allem nachhaltige Feedbacks. Also das musst du dir so vorstellen, das hat jetzt aus der Sicht von Kindern ohne Beeinträchtigung, da haben wir schöne, reiche, normale, privilegierte, sozial benachteiligte,
also wirklich
auch schwer, wir können sagen, schwer erziehbare und solche, die sonst immer wieder Probleme haben in der Schule, und die können sich mit dieser Inklusion oder dieser Diversität so identifizieren, weil sie schnell mal merken, es geht nicht um mich allein auf dieser Welt. Wir machen Gemeinschaft etwas zusammen. Boxen. Ja, mit wem will ich denn boxen? Allein? Nur gegen einen Sack. Ich brauche einen Partner. Und einmal ist halt der Partner ein Kind mit Bindung, aber einmal ist es eben noch ein Partner von einem Kind ohne Bindung. Und dann merken sie dort, ja, also es ist zusammen wie viel einfacher, und wir dort wirklich, ohne dass wir es müssen sagen, tun wir eben die Beeinträchtigung zu einem nicht mehr zentralen Punkt zu machen. Oder einfach nicht, sie steht einfach nicht mehr im Fokus, weil es nicht um die Behinderung geht.
Nein, sondern es geht um einen Mensch, oder?
Es geht um einen Mensch und um das Boxen in dem Moment.
Und wie geht es denn auch so mit, viele sagen ja dann, wenn ihr so viele Kinder habt, wie haben sie es denn mit Regeln?
Nein, keine.
Keine?
Also wir haben Jugendstrafgesetz, wie sagt man denn? Jugendschutzgesetz?
Ja, Jugendschutz.
Wir haben Jugendschutz, oder? Wir sagen, rauchen ab dann zwischen mit Unterschrift, kiffen nicht, Alkohol ab dann, das fließende Gewässer nicht, das ist einfach
ein Schutz, oder?
Also, ja, der Schutz zum Kind und alles, alle anderen Regeln tun wir nur, wir sagen, schau, wir müssen einfach friedlich und respektvoll hier können zusammenleben. Und das ist eines der meist erzählten Themen, wo ich jetzt, wenn ich auch bei Universitäten zum Thema Pädagogik oder so Referat halte, dann geht es um die Regeln, um die tiefe Regelquote, die wir müssen machen. Und unsere These ist, wissenschaftlich muss noch nicht belegt sein, unsere These ist, dass mit dieser enormen, grossen Vielfalt und unterschiedlichsten Bedürfnissen, die in so einer Gruppe sind von 80 Kindern, dass das Regelbrechen einen Reiz verliert, weil man schnallt automatisch, es sind so viele verschiedene Kinder, wir müssen eher zueinander schauen. Oder dann sagt der eine, ja, komm, wir machen ein Seich am Abend, und der andere ist vielleicht blind, sieht es gar nicht, kann ja gar nicht mitkommen. Und dann kommt dem automatisch ein Sinn, okay, das bringt so gar nichts. Oder? Und das ist spannend, dass die Regellosigkeit eher das Gemeinschaftsgefühl verstärkt. Und du da so das Solidaritätsgefühl von diesen unterschiedlichsten jungen Menschen steigt, und nicht, das ist ein nicht Beeinträchtigter, das ist ein Privilegierter, das ist eine Behinderung.
So die Gärtli-Macherei, ja, oder? Und ja. Ich darf das und ich darf dieses und so. Ich sehe den Punkt, was bietet sonst noch Blindspot an?
Blindspot bietet inzwischen enorm viel, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben mit diesen ausserschulischen Camps angefangen. Wir haben dann Schulsporttage gemacht. Also wir sind in die Bildung gegangen. Wir haben Schulen mit und ohne, also Schulen für Kinder mit und Schulen für Kinder ohne Beeinträchtigung zusammengebracht. Es gibt da so ein Lieblingsbeispiel von mir.
Ja, erzähl
das. Ja, wir haben mit einer Schule, mit einer HPS und mit einer Regelschule zusammengeschafft und gemeinsame Sporttage entwickelt, wo die einzige Trennung zwischen diesen Schulen ist der Pausenplatz gewesen. Und die Schule, die Regelschule hat immer um 10 vor 10 Pause gehabt und die HPS erst um 20 ab 10. Und die Begründung war, der Pausenplatz ist zu klein. Die können sich da nicht teilen.
Aha,
ja. Und nachher haben wir gefunden, gut, das ist sehr spannend. Wir möchten den Versuch machen, und wenn wir schon die gemeinsamen Sporttage machen, dass die Pause zur gleichen Zeit stattfindet. Also für alle am 10. Und du, ich kann dir sagen, das hat Bilder gegeben auf dem Sportplatz beim ersten Tag, wo sich Lehrerinnen und Lehrer zum ersten Mal die Hand haben gegeben und sich vorgestellt, was machst du? Sogar
die Lehrer, also nicht nur die Kinder, sondern...
Genau. Ja. Also das System hinten dran, wo wir nachher auch mit einbeziehen und probieren zu motivieren, dass sie sich da der Inklusion annehmen. Später haben wir nachher angefangen Beratungen machen, das heisst, wir beraten Ämter oder andere Organisationen, die inklusiv möchten werden. Dann sagen wir denen, wie sie sollen kommunizieren, ausschreiben, angehen, wie Beratung können funktionieren von fragenden Eltern oder Kindern oder jungen Menschen. Seit 5 Jahren sind wir in der Gastronomie tätig, haben jetzt bald 3 Restaurants und bieten aber Arbeitsinklusionsplätze an.
Wie funktioniert das?
Das funktioniert insofern, dass die Restaurants alle finanziell unabhängig sind. Das heisst, wir haben alles GmbHs gegründet, um zu zeigen, dass Inklusion ökonomisch funktionieren kann. Das heisst, pro Mensch mit Beeinträchtigung bekommen wir genau 0 Franken. Weil wir sagen, wir möchten nicht einfach Plätze von Menschen mit Beeinträchtigung füllen und das sind unsere Einnahmequellen, sondern wir möchten Menschen mit Beeinträchtigung so weit bringen, dass sie eine Leistung vollbringen können, die ihnen etwas bringt, uns etwas bringt, seinem Portemonnaie etwas bringt, unserem Portemonnaie etwas bringt. Also eigentlich nichts anderes als sonst eine Firma. Mir hat einer einmal gesagt, Gell, du profitierst von den Behinderten. Ich muss es einmal so zitieren,
ja, nein, wie sie es gesagt haben. Das ist ja auch Alltagsslang.
Das ist Alltagsslang, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wie meinst du das? Also ja, natürlich schon gewusst, wie du es meinst, aber ich habe dann gleich nachher gefragt.
Nein, ja, wie ist meinst du das?
Ja, du gibst ja denen einen Leistungslohn. Das heisst, du gibst ja denen nicht den gleichen Lohn wie deinen Kollegen ohne Beeinträchtigung. Das heisst, du profitierst ja von ihnen. Und dann habe ich gesagt, letztendlich profitiert ein Arbeitgeber hoffentlich immer von seinen Arbeitnehmenden. Ich aber als Arbeitnehmer profitiere hoffentlich immer vom Arbeitgeber. Wenn also ich vierfach, fünffach, sechsfach höheren Lohn zahle einem Menschen mit Beeinträchtigung, als was er in einer Institution bekommt, dafür bezieht er keine Ergänzungsleistung mehr oder kann die IV-Rente sukzessive vielleicht davon reduzieren, dann profitiert die Wirtschaft, er und ich. Aber die Profitdiskussion, die wird im Inklusiven, das ist auch eine Kritik nach der Inklusion im Moment, die Profitdiskussion, der Mehrwert auch im Ökonomischen, der wird meiner Meinung nach völlig ausblendet genannt. Und auch kritisiert von Fachleuten.
Ja, weil eben, ich muss ja das selber sagen, seit ich jetzt als Influencer tätig bin ich natürlich auch ein bisschen auf die Welt gekommen, oder? Wenn ich in einer Institution, wo ich vorher gearbeitet habe, 250 Franken verdient habe und gar kein Verhältnis gewusst habe. Und Essen und Trinken haben sie mir noch abgezogen. Also manchmal hatte ich noch 100 drinnen gehabt. Mhm. Und dann gehe ich eigentlich an eine Hochschule für ein Referat und verdiene wegen dem einen Referat 300 Franken. Mhm. Hat es das dann schon auch angefangen bei mir rattern? Und ich musste einfach sagen, ich bin gar nicht sicher, ob diese Diskussion jedem bewusst ist, dass eigentlich das eine moderne Sklaverei ist, die gemacht wird.
Ja, wir haben einfach im Moment in unserem lieben Schweizerland schon noch diverse Probleme. Wir haben ja zum Beispiel eine sehr unflexible IV, die sagt, ja, wenn die IV-Rente zu lang mal gekürzt ist worden, ist es nicht mehr so einfach, die wieder zu bekommen. Hat jetzt ein Mensch mit einer psychischen Beeinträchtigung vielleicht einmal einen 3-jährigen Taucher?
Ja.
Was mache ich denn? Ja. Was macht er denn? Dann sagen alle, gib dem ja nicht mehr als 50 Rappen pro Stunde, damit der ja nicht die IV-Rente muss kürzen. Und das ist für mich jeweils ein grosses Problem, weil ich komme natürlich in Clinch. Ich möchte ihm gerne mehr Geld geben, sein ganzes Umfeld, und er selber sagt, lieber nein.
Weil ich nicht weiss, was in 3 Jahren
ausgeht. Weil er nicht weiss, was in 3 Jahren ist und eigentlich wie also eine Drohung für ihn ist, oder wenn ich die IV-Rente nicht brauche. Und ich fühle mich schlecht, wenn ich dem nur 2-3 Franken pro Stunde gebe. Und das ist aber ein Problem, das ich jetzt in den letzten 3-4 Jahren ganz stark immer wieder thematisieren und auch mich und uns selber ins Spiel bringen. Wir sind selber nicht glücklich mit unserer Lohnstruktur von Menschen mit Behinderung im Moment. Nicht glücklich. Also ich kann nur faire Löhne einem Menschen mit Beeinträchtigung zahlen, wenn A, er sagt, jawohl, ich will auf das Ganze.
Ja.
Ich weiss auch, was das heisst.
Ja.
Oder wenn er noch gar keine IV-Rente hat, oder ist eh nur eine halbe. Aber alle die Vollberenteten, das ist schwierig. Und dort würde ich mir viel mehr Flexibilität wünschen und ein IV auch mal sagen, okay, dann sparen wir halt mal 4 Jahre lang.
Ja, das ist ja schon gut.
Etwas. Das ist schon gut, also,
oder? Und vielleicht braucht er nur 2 Jahre wieder, um sich wieder ein bisschen fahren, nachher kann er wieder, oder? Mhm. Also ich glaube, wenn man das fertig denken, würde man eher Kosten sparen, würde einfach sagen, ja, bleib auf dem vollberennenden Level, oder? Mhm. Mhm. Und was sind denn sonst noch so Punkte, wo dem System so einfach Fragen entgegenwirfst, die für dich nicht aufgehen?
Also für mich geht da die Diskussion noch nicht auf und die sind wir aber auch sehr stark am Bearbeiten, ist die ganze Thematik gleiche Leistung mit Gleichwertigkeit. Mhm. Die Gesellschaft ist und Gesellschaft und krasserweise vor allem auch viele Fachleute aus der Behindertenszene sind immer noch mit dem Argument die Inklusion am Bekämpfen, indem dass sie sagen, der wird ja nie gleich viel können leisten. Und ich sage natürlich ja, und wir sind eben in der Gleichwertigkeit. Wir reden von einem Menschen, der, sagen wir, aufgrund von seiner kognitiven Beeinträchtigung vielleicht pro Woche 6 Stunden kann arbeiten. Aber in diesen 6 Stunden Leistung erbringt, die uns etwas dient und ihm eine Anerkennung in dem ersten Arbeitsmarkt tätig sind. Das ist die Gleichwertigkeit. Das ist gewonnen. Für alle gewonnen. Und wenn ich aber anfange rechnen, schafft er 10%, 30%, 70%, 90%, wie viel kann er leisten im Vergleich zu mir, dann mache ich gar nicht Inklusion, sondern dann probiere ich einfach eine Horde von Menschen mit Beeinträchtigung auf mein Level anzupassen. Und wenn es nicht gelingt, habe ich ein Argument gegen die Inklusion.
Ja, sagen, ja, es geht nicht. Oder nicht einfach sagen, er bringt gute Leistung in der Zeit, die er es macht. Oder?
Ja. Genau.
Und ich sage einfach immer wieder auch, ein wichtiger Schritt aus meiner Optik für die Inklusion wäre, wenn man den integrativen Schulansatz einfach würde, ohne Wenn und Aber einfach mal durchziehen. Weil auch für Gehende oder für Fußgänger würde einfach sich das Bild ändern, wenn ich mit jemandem schon in der Schule bin, meinen Alltag bestreiten und dann müsste ich nicht angeschaut werden, als wäre ich ein Tier aus dem Zoo, weil der Mensch nie mit Menschen mit Behinderung in Kontakt gekommen sind, sondern es wäre dann einfach, der gehört auch dazu.
Ja.
Das ist so mein grosser Punkt, wo ich immer wieder sage, ich möchte den Schulansatz oder ich möchte das Schulsystem so durchlässig machen, dass es miteinander geht.
Mhm.
Weil, und da kommt immer die Diskussion, ja, aber wegen Mobbing und wir müssen doch die armen Kinder schützen. Sag ich, ja, aber Mobbing ist ein gesellschaftliches Problem. Da müssen wir auch unseren Beitrag leisten und miteinander eine Lösung finden, weil auch sogenannte gesunde Kinder oder Fußgänger werden ja auch gemobbt. Also es ist ja nicht nur immer gesagt, dass Menschen mit Behinderung oder Kinder mit Behinderung gemobbt werden. Und dann kommen jetzt immer Fragezeichen. Mhm. Und was wünschst du dir denn von der Politik?
Also warte mal noch zuerst auf das, was du vorher hast gesagt, nochmal schnell zurückkommen. Da sprichst du mir natürlich, also da sprichst du mir schon aus dem Herzen, weil das ist etwas, wo ich immer wieder sage, wir müssen bei dieser Inklusionsdiskussion mega, mega genau jeweils heranschauen, was ist ein Gesellschaftsproblem, was ist ein geschichtliches Problem aufgrund von Gesellschaft oder nicht und was ist wirklich ein behindertenbedingtes oder beeinträchtigungsbedingtes Problem. Und so tun wir zum Beispiel auch unser Team coachen, unsere Menschen mit Beeinträchtigung, unsere Gastronomie, die werden ja nur nach Bedarf gecoacht. Und der Bedarf, das ist spannend, können sehr viele Menschen mit Beeinträchtigung am Anfang gar nicht abrufen. Warum nicht? Sie haben es nicht gelernt. Sie wissen
so
gar nicht, wenn sie Unterstützung brauchen, wenn nicht. Sie haben es sowieso. Und dann kommt einer und dann sagt er so, ciao, ich bin jetzt da. Das hast du auch in deiner Institution sicher erlebt. Du denkst dich, ja, wir brauchen nichts. So, jetzt müssen wir aufräumen oder jetzt tun wir mal zusammen mit. Oder wir jetzt, heute haben wir Kochen oder heute haben wir ein Nachmittagsprogramm. Das musst du dir ja mal vorstellen. Mach das mal mit einem 17-Jährigen. Da schießt dir ja die Schuhe in den Kopf, wenn du dem einfach sagst, was jetzt Tag ein, Tag aus das Programm ist. Und wir müssen dort, also dort bin ich ein starker Verfechter von, immer wieder wir haben zum Beispiel jetzt ab 1. Juni die erste inklusive Wohnung, wo wir jetzt in Bern aufziehen. Wir haben jetzt inklusives Wohnen, ziehen wir jetzt auf. Das heisst, es wohnen jetzt zwei Menschen mit und zwei Menschen ohne Beeinträchtigung in einer WG. Alle so um die 21 herum. Und dann werden wir oft gefragt, ja, aber wie funktioniert denn das mit diesen zwei jungen Menschen mit Beeinträchtigung im Quartier, wenn die sich ja gar nicht zurechtfinden? Keine Ahnung. Die werden das lernen. Sie haben noch zwei andere. Und als ich mit 20 nach Bern gezogen bin,
habe ich keine Ahnung, wie es
Bern ausgesehen hat. Ich habe es ja nicht gewusst. Und ich musste mir Hilfe holen. Und das geht so. Hilfe. Ja. Brauchen ist ja nichts Schlechtes. Und Menschen mit Beeinträchtigung in gewissen Bereichen mehr Hilfe brauchen, ist ja gar nichts Schlechtes. Für das haben wir ja einen Einfall und ein Fürsorgesystem und Geld sollte vorhanden sein. Es geht darum, dass sie fremdbestimmt einem von die Nase gesetzt wird.
Nein, oder ein Beispiel, das ich auch will, vor allem hat es da innen Platz. Bei mir hat es nicht mehr angefangen funktionieren, im geschützten Rahmen zu arbeiten, wo ich selbstständig gewohnt habe. Also weil wenn ich am Morgen auf den Zug selbstständig alles müssen machen, selbstbestimmt auch, und nachher bin ich betreut gewesen. Und ich habe immer einen Zug gehabt, der nicht so gut funktionierte mit den Anschlüssen, habe ich immer gesagt, ich will gerne eine halbe Stunde früher gehen, aber ich fahre auch eine halbe Stunde früher an. Weil das geht besser auf mit dem Arbeitsweg und so. Und dann heisst es immer, ja, aber es ist geschlossen, du kommst in dein Büro rein. Sag ich, ja, gib mir doch einen Schlüssel. Ich fahre dann an. Ja, nein, du könntest den verlieren. Habe ich gesagt, ja, ich habe auch einen Wohnungsschlüssel. Und den verliere ich auch nicht. Ja, nein, das geht jetzt nicht. Sag ich, warum geht das nicht? Heisst es, ja, weil wenn du jetzt einen Schlüssel überkommst, heisst es, warum kommen wir keinen Schlüssel über von deinen Kollegen? Habe ich dann so gesagt, dann muss ich jetzt deinen Job erklären. Was du dann müsstest sagen. Dann müsstest du mit diesen Personen, die auch einen Schlüssel wollen, anhocken und sagen, was brauchst du da, dass du auch einen Schlüssel überkommst? Und nicht einfach sagen, ey, du kommst keinen über. Mhm. Ja, aber das ist mega aufwendig. Sag ich, ist nicht mein Problem. Komm ich jetzt einen über? Ja, die Institution will nicht, dass das geschützte Klientel einen Schlüssel bekommt. Und dann ist die Diskussion gut fertig gewesen. Ja. Und kaum bin ich in den ersten Arbeitsmarkt gekommen, ist der erste Move vom Chef, einen Schlüssel zu geben, weil das Geschäft nicht immer da war und ich auch gleich muss arbeiten. Also, so schnell kann man Perspektiven wechseln, oder?
Absolut. Ja, Perspektivenwechsel ist das ganz grosse Thema in der Inklusion, oder? Wenn wir, also einerseits eben, was wir vorher gesagt haben, so also schauen, was ist ein gesellschaftliches Problem? Übrigens Mobbing, wie werden wir immer wieder zitiert, sagen genau das gleiche, Mobbing gibt es überall. Man muss ein Mobbingkonzept haben. Deswegen ist nicht die Inklusion nicht für das gemacht, sondern man muss ein Mobbingkonzept haben, wie tut man das verhindern, und das hat man überall. Aber wenn du mich noch gefragt hast, was ich mir von der Politik wünsche, dann Politik ist für mich so ein kleine Sache. Ich sage es jetzt mal so, Politik gehört sicher dazu und Politik hat seinen Einfluss. Ich bin aber in gewissen Bereichen auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht ganz euphorisch, was die politische...
Verstehe ich voll und ganz übrigens.
Also einfach, und die Euphorie kommt deswegen nicht auf, weil es mir dünkt, die Politik hat eigentlich eine unglaubliche Power, Sachen voranzutreiben, zum Beispiel die UNO-Behindertenrechtskonvention jetzt in einem Eilzugtempo oder Schnellzugtempo wirklich so zu ratifizieren, dass das Zusatzprotokoll unterschrieben wird oder ratifiziert wird und unterzeichnet wird, dass man es einklagen kann. Menschen funktionieren nach Anreizsystem und nach Gesetz. Viel ist es so. Und Politik hat dort verschlaft es noch ein bisschen, wirklich mutigere Vorstöße zu machen, wo halt könnten sagen, zum Beispiel jetzt wir, oder wir haben ja gleich Menschen mit Beeinträchtigung, wo wir eigentlich Geld würden brauchen, damit wir die wirklich zielgerichtet und bedarfsorientiert könnten unterstützen. Dadurch, dass wir keinen Leistungsvertrag haben, weil wir halt inklusiv arbeiten und auch sagen, wir wollen nicht für jeden Geld, es braucht ja nicht jeden eine Unterstützung, kommen wir einfach gar nichts über. Das heisst, das müssen wir selber finanzieren, Stiftungen oder die Einnahmen über Gastronomie. Und da können die Politik vorwärts machen und sagen, wir tun das Ganze individualisieren, wir tun ein Gesetz schaffen, dass wir, also Subjektfinanzierung über die ganze Schweiz, das wäre mein Wunsch an Politik.
Das wäre...
Eine Subjektfinanzierung, wo der Arbeitgebende, der Wohnbesitzer, der Menschen mit Beeinträchtigung, wir an den Pädagogen, den Fachleuten, das würde denen auch nicht dienen. Wir würden einfach Bestimmung halt zum Menschen, der die Unterstützung braucht, wird Bestimmung und Selbstbestimmung auf ihn übertragen werden. Das wäre für mich eine Lösung, die Politik könnte machen.
Ja, und ich muss halt einmal zu der UNO BRK sagen, es ist ja gut, dass man die angenommen hat und so, aber wenn man dann eben das Klagerecht, dass sich dann auch etwas ändern muss, rausschneidet, dann ist es einfach so ein Feigenblatt. Mhm. Oder? Und dann muss ich dann schon auch sagen, wo ist da Bereitschaft für uns? Wenn das schon in der Politik so nur um das Kostenthema geht und nicht um... Wir sind auch 1,8 Millionen Leute und die sind auch Steuerzahler. Und wenn man sie pushen würde, könnten die auch Steuern zahlen. Das vergisst man dann immer, oder? Und das sieht man jetzt eben auch. Der integrative Schulansatz kommt langsam, aber da Schlusslösung. Thema Arbeit ist noch nicht da. Oder wenn ich mit den Institutionen da im Zug rede, sagt er mir wirklich im Ernst, dass sein schwerste Klientel die integrativ geschulten Schüler sind. Und da muss ich immer aufpassen, dass ich nicht rumjucke und über den Tisch springe, weil nicht sie sind das Problem. Ich würde mich auch fragen, warum habe ich jetzt einen Sekabschluss und muss nach einer Werkstatt? Sondern das System ist das Problem, oder? Mhm. Oder sehe ich das falsch?
Das System ist nicht vorbereitet, noch nicht vorbereitet auf die Inklusion und vor allem auf die Diversität und auf die Vielfalt. Das System hinkt immer ein bisschen hinten nach. Das ist zwar geschichtlich betrachtet noch nie anders gewesen. Nein. Die Thematik, aber jetzt die spezielle Thematik bei Menschen mit Beeinträchtigung ist, das Problem scheint zu wenig zu gross sein. Und ich vergleiche das mit den Millionen von Flüchtenden, die vor ein paar Jahren Deutschland überschwemmt haben. Das Problem ist sichtbar, weil sie schlafen am Boden, Gewaltpotenzial steigt, Frustrationselend ist auch sehr bewusst. In den Ländern, wo sie herkommen, sind tote und zerstörte Bilder übermittelbar. Ja, Menschen mit Behinderungen. Die haben 4- und 5-Sterne-Logen in ihrem Heim und die Institutionen und die Direktorinnen und Direktoren verdienen genug und Pädagogen geht so gut. Also die Problematik ist zu wenig für einen Durchschnittsgesellschaftsbürger, zu wenig erkennbar. Und das macht das Ganze schleppend.
Ja, und vor allem, wir wären ja nicht auch von der Gesellschaft und auch von der Politik. Ich bin eher jemand, der eher links orientiert ist. Aber wenn ich da linke Vertreterinnen habe, die mir wirklich sagen, es ist Auftrag an Gesellschaft, Menschen oder euch zu integrieren, dann bekomme ich auch Stresspickel über. Weil wenn sie sagen, Gesellschaft und ihr, dann wissen wir schon, was das Problem ist. Weil wir sind auch ein Teil von der Gesellschaft. Aber wenn man uns einfach abschneidet, dann ist ja so das grundlegende Problem da. Mhm. Oder das Fürsorgliche ist manchmal eben auch ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Aber jetzt noch ein Druck zum Gastronomie. Was sind die Feedbacks der Gäste, wenn jetzt so ein diverses Lokal gemacht wird?
Es ist spannend. Wir haben am Anfang ja eher unter der gastronomischen Szene und auch wieder Fachleute, wenn ich Fachleute sage, meine ich halt meistens Fachleute aus dem Bereich Beeinträchtigung, die da sehr skeptisch waren. Und die Gesellschaft aber eigentlich, die bei uns Gäste sind, das sehr offen und warmherzig und offenherzig entgegengenommen. Aber spannend ist, am Anfang hat noch fast jeder Gast gedacht, da kommen wir mal einmal und machen etwas Gutes, indem er bei uns kommt, konsumieren. Und dann gehe ich und hat sich dann aber können überzeugen von der Qualität. Und der Punkt ist einfach, bei Inklusion muss man sehr aufmerksam sein, dass man in inklusiven Projekten genau so eine Top-Qualität herbringt, damit der Gedanke von dieser Wohltätergesellschaft sofort an Relevanz verliert. Und wir haben jetzt mit der Eröffnung vom zweiten Gastronomiebetrieb und jetzt dann vom dritten einfach schon einen grossen Support innerhalb jetzt von der Berner Gesellschaft zumindest fangen an. Wir expandieren ja dann auch noch expandieren in andere Städte. Dass das einfach erkannt wird, dass ein vielfältiges Team halt einfach besser einander oder vermehrt einander in die Hände arbeiten kann, schon nur, weil wir auch mehr angestellt haben. Wir haben effektiv mehr. Wir haben nicht weniger. Wir haben mehr Leute als ein anderer Gastronomiebetrieb. Und es ist eine Stimmung halt vorhanden, wo glaub der Gesellschaft insofern gut tut, weil es eben nicht immer genau jeden Tag gleich ist.
Wie ist denn so ein Tag jetzt in einem Betrieb?
Du meinst jetzt vor, dass es nicht immer gleich ist,
ja,
oder?
Genau.
Ja, also wir haben zum Beispiel einen Angestellten gehabt, der ist jetzt weitergezogen, der hat einmal an einem Firmenessen der Gast den Teller nicht zurücknehmen wollte, der war noch voll oder halb voll gewesen, und dann hat es ein Problem dort gegeben, dann bin ich dazugekommen und dann habe ich gesagt, ja, Roberto, was ist los? Und dann sagt er, sie hat nicht ausgegessen, hier wird das ausgegessen. Das hat er von der Institution mitgebracht, oder?
Aber.
Sie hat dann noch in der Institution gelebt, oder?
Aber, ja.
Und sie war aber total überfordert gewesen. Das Gute einfach dort war, dass ich ihr nachher, also ich habe ihm gesagt, schau, da ist Gast, ist so, König und so weiter, Königin, du nimmst jetzt den Teil zurück. Das ist dann nachher auch gegangen. Aber die Frau hat mir nachher das Feedback gegeben, ja, dass ihre sie haben überhaupt gar nicht kommuniziert mit ihm. Und ich habe einfach alle so her jetzt da weggeräumt, sie im Gespräch verwickelt gewesen und haben gemerkt, dass es sich rentiert innerhalb von unserer vielfältigen Gesellschaft eben noch kommunikativer, vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schaffen jetzt oder den Mitarbeitenden gegenüber. Zum Beispiel, ich habe heute nicht so Hunger oder es war sehr fein, ja, trotzdem aber mäßig für die Bemühung.
Einfach ein bisschen Gespräch. Oder? Also ein bisschen wissen, wo der steckt.
Genau, und wir werden nicht um das herumkommen. Ich habe doch anfangs vom Gespräch mal gesagt, unsere Vision ist ja nicht, Menschen zu enthindern, sondern einfach die Unterschiede zu einer Normalität zu werden. Es ist normal, dass wir unterschiedlich
sind. Wir leben, ich muss auch immer, wenn vor allem auch Eltern fragen, was haben sie oder wie nennt man ihre Krankheit, sage ich, ich bin einfach so und ich habe keine Krankheit, das ist, wenn überhaupt, eine Behinderung, aber ich bin für mich normal, weil ich bin so auf die Welt gekommen. Also eben, ich habe auch schon mal jemanden müssen sagen, wo das Kind vor allem gesagt hat, schau mal, Mami, dort der kranke Mann. Bin ich auch, oh nein, Entschuldigung, aber warum sagt ihre Tochter, das ist ein kranker Mann? Weil ich bin seit 3 Jahren, habe ich keine Verkältung gehabt. Nicht. Und dann hast du auch gemerkt, sie ist mit dieser Frage überfordert gewesen, was sie jetzt wollte sagen. Aber es gibt auch ganz andere Beispiele. Aber eben, man muss, glaube ich, zum Thema Behinderung, die Gedanken loswerden, dass das etwas Schlechtes oder Krankes oder etwas nicht Normales ist, sondern ich glaube, die Normalität, die wir als Gesellschaft anerzogen haben, ist nicht normal, sondern es ist ein Bild, das man gemacht hat. Aber normal ist, glaube ich, Vielfältigkeit.
Genau. Das Umdenken, und das muss man den Kindern von Anfang an mitgeben. Ich habe heute der BFF Bern, der Klasse von Sozial AG und der Sozialpädagogin eine Unterrichtseinheit gegeben. Ich bin dort auch noch Dozent und es ist um den Punkt gegangen, wo einer gefragt hat, wann fährt die Separation denn eigentlich?
Ja, das haben mich wundern, wann fährt sie?
Sie fährt an bei Geburt.
Ja.
Und sie fährt da mit dem Beispiel, dass entweder die Hebammen oder der Kinderarzt oder die Kinderärztin sagt, oh, ja, da sind wir nicht zuständig. Aber wir haben in unserem Spital eine Abteilung und die tun euch beraten.
Ja, und dann bist du sofort separiert.
Das ist eigentlich schon gerade ein Wegweiser. Ja. Und auch spannend ist, und ich habe das heute dieser Klasse gesagt, tut euch mal überlegen, wie viele Geburtskärtchen habt ihr in eurem Leben schon mal bekommen. Und wie oft steht auf diesem Geburtskärtchen, stolz, ein gesundes, das Wort gesund.
Ja.
Gesund ist über allem. Und was heisst echt gesund? Weil das Antonym, wenn man glaub, so sagt, wäre ja krank. Das heisst, also hat es Fieber oder hat es Gelbsucht oder schweren Husten. Man meint mit gesund auf diesem Geburtskärtchen meint man eben nicht behindert. Genau. Und dort fängt das natürlich an, dass alle uff.
Ja.
Oder? Mutter, Großmutter, Vater, Schwester, Freunde, uff, ist gesund. Und ich verstehe schon, dass man als Eltern kann Freude haben, wenn man ein Kind, das zwei Arme hat und zwei Beine und einen Kopf und zwei Augen. Ich kann das schon verstehen, es fehlt mir nicht am Verständnis. Die Problematik ist aber, dass man mit dem gesund und nicht gesund und der Kinderarzt dann weiterweist, eigentlich von Anfang an Stigmatisierung schafft und man durch das die Separation bereits in der Kinderschule fördert.
Und das ist so. Und Sprache ist immer für mich matchentscheidend, sogar auch in der Sonderpädagogik, oder wenn du sagst, Sonder, sind wir schon Sonderling, oder wenn man es ganz krass, wenn uns Heilpädagogen, also die haben einen Ansatz, um uns heilen,
ja.
Und das andere ist Sozialpädagogik, irgendwie sozial integrieren oder so, aber ich habe viel auch gesehen, dass wenn man in einer Institution ist, dass das gar nichts mit sozial zu tun hat. Aber das ist jetzt anyway, aber um noch einmal zurückzukommen zu eurer Gastronomie und jetzt auch zu der aktuellen Lage, Corona und so, wie geht's euch? Und ich habe ein Interview gesehen mit dem Robin Rehmann, wo du gesagt hast, das Thema Behinderung und Corona ist nicht so thematisiert worden, sondern einfach, es muss geschützt werden. Ich meine, eigentlich weit weg vom Geschütz. Aber was mit dem Mentalen passiert, ist irgendwie nicht diskutiert worden und da muss ich dich beipflichten.
Hm. Also ich sage ja, dass man mit der Thematik Inklusion und auch Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung 10 Jahre mindestens zurückgeworfen worden durch die Pandemie. Und zwar einzig und allein deswegen, weil man das, was du vorher hast gesagt, man hat über Nacht geschützt. Und zwar Schutz mit Schliessen von den Institutionen, bitte. Einbeschliessen, könnte man eigentlich auch sagen. Das ist gar nicht der Schutz.
Nein.
Und man hat mit dem einzig und allein bezweckt, der Gesellschaft zu zeigen, Menschen mit Beeinträchtigungen sind Risikogruppen. Wenn die Corona bekommen, sterben die innerhalb von 48 Stunden. Und darum müssen wir die alle schützen. Das hat das eigentlich letztendlich ausgelöst. Dass es aber von prozentual von Menschen mit Beeinträchtigung nicht einmal übermässig viel mehr Risikopatienten gibt als von der Gesellschaft ohne Beeinträchtigung, das hat niemand diskutiert. Und somit hat man schon wieder diesen Stempel gehabt. Zum Glück haben wir die Institutionen, weil die können es, sonst würde ich ja die frei rumlaufen und noch sterben auf
ja.
Gut, ist
jetzt ja, nein, aber
so
ich sehe den Punkt, nur mal wieder fliegen und plötzlich
einfach. Und wir haben die Thematik aufgenommen, das, was ich eben Robin Rehmann erzählt habe, dass wir im Januar die Thematik mit den Medien aufgenommen haben, das hat mich noch gefreut, dass wir das auch ein bisschen geschafft haben, eben Inklusion und Pandemie, das heisst, wir haben jetzt bei uns, wir haben gemerkt, im ersten Lockdown sind über Nacht keine Mitarbeitenden mit Behinderung mehr erschienen. Eben eingeräumt, irgendwo in einem Regal bleibt daheim, stay home. Dort war es dann wirklich krass gewesen, oder, wie man das gemacht hat. Das heisst, wir haben eigentlich die Leute gar nicht bei uns gehabt. Dann war der Lockdown vorbei gewesen und von den etwa 10 Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung waren 5 völlig von der Rolle gewesen, entweder in der Klinik oder aus dem Takt. Irgendwie diese ganzen sozialen Kontexten und so Kontakte verloren. Plus muss man noch sagen, Zoom und Teams und das ist ja schon lustig, aber erzähl mal einem Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung über Nacht, wenn er mit dem Zoom so umgehen, Kontakte knüpfen wir ja mit wem denn? Ja. Also mit dem Chef oder mit dem Pädagogen oder mit den Teammitgliedern. Aber Teammitglieder bei uns haben ja dann noch geschafft, dass sie beschäftigt sind, das hat wieder eine Isolation gegeben. Und es ist tatsächlich so, dass ich sage, In der Pandemie hat man die Inklusion und auch Menschen mit Beeinträchtigung wie vergessen, nämlich, dass die genauso können aufpassen, Sorge haben, Hände desinfizieren, waschen, nicht alles Zeug anlängen und immer noch produktiv sein. Und wir haben dann im Januar ein betriebsintens Restaurant gemacht, das ist das, was der Bundesrat ja noch erlaubt hat. Und dann haben die Mitarbeitenden mit und ohne Beeinträchtigung für das gesamte Team gekocht. Wir haben auch bezahlt, sie haben bedient, sie haben serviert und das Essen erklärt und so. Und haben eigentlich auch unsere Menschen mit Beeinträchtigung genauso können eben unterhalten, wie sagt man, engagieren, ja. Anstellen und sie waren beschäftigt gewesen. Und das hat dann einfach sehr viel Ärger im Sinn von Isolation erspart.
Ja, weil eben die Isolation, eben ich habe genug Sitzfleisch, ich kann auch gut mich eine Woche mit mir beschäftigen, aber irgendwann habe ich auch gemerkt, mein Sitzfleisch, ich muss in der Aussenreiz haben. Mhm. Und es ist mir nichts anderes übrig geblieben, als zu sagen, ich will Interviews machen. Also wie mache ich Interviews? Halt mit Maske und Desinfektionsmittel und halt immer Verständnis haben für den Gast, der nicht will kommen. Aber ich habe wirklich die Rollläden abgelassen und habe dann irgendwann gedacht, so im Oktober oder Dezember nach der Sinnfrage. Also ich bin jetzt 30 und frage mich, ist das jetzt das gewesen, oder? Und dann hat mir auch niemand geholfen, mit diesen mentalen Dingen umzugehen. Also einfach heisst, ja, ich sei Risikopatient, ich müsste das. Und dann habe ich auch müssen sagen, nein, ich muss gleich Verantwortung für mich übernehmen. Aber wie sind denn das Echo gekommen, wo das auch in den Medien bespielt haben?
Das Echo war sehr gut. Wir haben ganz, ganz, ganz viele Menschen gehabt, die gesagt haben, das haben sie sich halt tatsächlich noch nie überlegt. Oder was passiert denn jetzt mit dieser Horde?
Wir sind wie weg gewesen. Wir sind wirklich wie weg gewesen.
Ja, und sie sind alle weg gewesen und ich war nicht mehr gesehen. Gewisse haben dann auch noch ein bisschen sarkastisch gesagt, aber das habe ich eigentlich noch gut gefunden. Die haben noch gesagt, ja, sie sind ja vor 40 Jahren auch nicht sichtbar gewesen.
Ja, es ist so.
Macht jetzt auch keinen grossen Unterschied, aber es ist natürlich sehr sarkastisch und auch ironisch gemeint. Und wie gesagt, ich habe auch gemerkt, dass zum Beispiel eben die ganze digitale Teilhabe das sofort wieder hinterher hinkt. Also es gibt ja wirklich, wenn man sieht, wie viele Menschen ohne Beeinträchtigung mit dieser schnellen Digitalisierung jetzt, die vorangegangen ist, schon Mühe hatten. Und es hat gar noch kein Programm gegeben für Menschen, jetzt gibt vielleicht eine leichte Sprache und so weiter, das Zoom zu erklären. Dann habe ich gedacht, okay, wie muss sich denn die Isolation anfühlen? Und das waren eigentlich die Reaktionen gewesen, so aus der Gesellschaft, die uns auch Mut zugesprochen haben, wirklich immer noch aktiv zu bleiben und zu sagen, hey, die können sich gut selbst schützen, die Schutzmassnahmen sind bekannt und unbedingt arbeiten, unbedingt wirken.
Ja, dass sie auch eine Sinnhaftigkeit im Leben haben, oder? Und jetzt, was steht bei euch noch so, wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft blickt?
Ja, die Zukunft ist, dass wir uns von dieser Pandemie nicht abhalten. Wir machen jetzt dann im Herbst den dritten Gastronomiebetrieb auf in der Lorraine zu Bern und möchten in den nächsten 5 Jahren nach Zürich, Basel und Lausanne expandieren. Immer, mir ist wichtig, immer mit selbsttragenden Gastronomiebetrieben, nicht subventioniert, nicht finanziert durch Menschen mit Behinderung, die bei uns kommen, Rüebli rüsten. Das ist mir einfach wichtig, immer wieder zu sagen, dass sie also ökonomisch funktionierende Betriebe, wo die Gäste schauen, dass unser Geschäft läuft und durch das die Qualität muss stimmen. Am 1. Juni haben wir, wie gesagt, die erste inklusive Wohnung, die wir jetzt einfach vorantrieben haben. Wir möchten noch mit diesem Wohnkonzept, wo einfach ganz einfach inklusiv wohnen, nicht einfach also so heisst, wo wir auch in andere Regionen in der Schweiz möchten. Und schlussendlich haben wir im Sommer unser Kulturcamp, machen immer noch Kinderprojekte. Jetzt klassisch eher im Non-Profit und im Kinderbereich und sie uns dort eigentlich einfach in verschiedenen Regionen am zeigen, was wir alles machen. Am 20. Mai, das ist ja schon nächste Woche, gell, haben wir ein Pop-up auf einem Bauernhof, wo man 5 Gänger essen kann, unter einer Obstplantage, wo wir alles so mit Stegen, Podest gebaut, rollstuhlgängig natürlich, unter Freiluft, wir sagen so ein Freilufterlebnis in einem Obstplantagegarten. Und das heisst Hof 17, also auch ganz ein grosses Projekt, da kann man 5 Gänger haben. Wir haben gesagt, es geht die Leute genug lang gespart, jetzt sollen sie Geld ausgeben. Und sie auch noch mit unserem Foodtruck, wir haben so einen 76-Jahr-Jahrgang Foodtruck, den wir jetzt im Lockdown restauriert haben. Mit dem gehen wir halt einfach an Fest oder zu irgendwelchen Veranstaltungen, um die Inklusion, wie immer Menschen mit und ohne Beeinträchtigung arbeiten, in die Gesellschaft zu bringen.
Wo holst du dir die Energie immer her?
Das fragst du mich jetzt, gell?
Also das würde mich jetzt wundern, ja.
Ich, weiss nicht, ob das leichte Arroganz in sich hat, wenn ich jetzt sage, dass Querköpfe oft viel Energie haben. Sie brauchen nämlich Energie, um die Querkopf überhaupt... Ich halte ja das nicht künstlich aufrecht, das tut man einem
einfach. Nein, es tut einfach. Das spürt man auch.
Ja, ich denke, die Energie nehme ich, glaube von einer tiefen Überzeugung. Ich habe dir, glaube ich, in diesem Gespräch mal gesagt, ich lerne ja auch immer wieder von Menschen mit Beeinträchtigung. Und einmal hat mir einer gesagt, was? Und ich dachte, oh ja, jetzt muss ich etwas Gutes haben, oder? Was lernst du von Menschen mit Beeinträchtigung? Das nimmt mich jetzt schon wunder. Und jetzt sage ich schnell zuerst, was man ja falsch machen könnte. Man könnte zum Beispiel sagen, ja, Freude haben im Leben.
Ja,
die beschissenste Antwort, die es gibt, ist, dass man von Menschen mit Behinderung soll lernen soll, dass man Freude hat am Leben. Ja, ja. Weil die genauso Tiefs und Höchst haben.
Natürlich!
Und meine Antwort war, dass die Skurrilität, die ich mit Menschen mit Beeinträchtigungen und mit Menschen, im Kontext mit Menschen ohne Beeinträchtigung, von jeden Tag immer wieder neu erleben kann, ich habe manchmal Vorstellungen im Kopf, in meiner Welt, wo es entweder durchsetzen oder anpreisen. Und dann kommt ich sage es jetzt extra, eine bescheuerte Frage von irgendeinem Menschen mit Beeinträchtigung, die ich vielleicht zuerst bescheuert finde, denke ich, so eine gute Frage.
Ja, schlussendlich.
So gut, dass jetzt ich mit dem konfrontiert wird und mein Denken muss eben neu wieder definieren. Und habe dort eigentlich einen ganz grossen Treiber in sich und möchte dir eine Geschichte dazu erzählen. Es hat eine grössere Gruppe gegeben von etwa 10 Leuten. 6 hatten gar keine Beeinträchtigung, 4 schon. Und dann hat der eine Mitarbeiter ohne Beeinträchtigung hat erzählt, dass er jetzt letzte Woche in einem Kurs ist gewesen, wie man mit Menschen mit Behinderung umgeht, also so einen Zivikurs.
Ja.
Und dann haben das alle so gut gefunden. Ah ja, was hat er denn so? Und ich bin dann plötzlich gedacht, ich habe jetzt eine gute Frage. Und nachher habe ich den anderen Mitarbeiter neben ihm, der eine Beeinträchtigung hat, mit Resume 21 gefragt und gesagt, du, Timo, wann hast eigentlich du mal einen Kurs gemacht, zum Lernen, wie man mit Menschen ohne Behinderung umgeht? Und das hat die totale Situation neu wieder aufploppen lassen, so einfach anders denken
zwischen aber dann werden wir wieder Objekte, oder, wo man auch schon wieder extra muss Kurs machen, wie man mit uns umgeht. Nein, liebe Jonas, mich wäre eigentlich fertig mit meinem Setting, aber vielleicht gibt es noch 1-2 Fragen, die du an mich hast, die darfst du natürlich gerne fragen, und sonst würde ich mich recht herzlich bedanken und auch danken für deine Energie und Tatendrang. Aber vielleicht gibt es noch die ein oder andere Frage von deiner
Seite. Ja, also zuerst danke ich dir natürlich mal, dass du mich eingeladen hast. Wir haben ja über das Inclusive uns ja kennengelernt, schlussendlich. Da ist am nächsten Tag das Mail gekommen, das hat mich sehr gefreut. Das Zweite ist ja, dass wir jetzt so ein Inklusionsexperten-Team, ich weiss immer noch nicht, wie ich es sagen soll, aufbauen
ja.
Und die gerne hier jetzt live oder auch nicht live möchte anfragen, ob du dir könntest vorstellen, eben zusammen mit dem Robin Rehmann mitzumachen. Das kann dir schnell sagen, um was es geht. Ich hatte einfach schon lange eine Lust und jetzt möchte ich es wirklich machen. Für all die Projekte und Visionen und Philosophie, die wir da vorantreiben, so ein Team zu kreieren, bestehend aus, sagen wir, 6-7 Personen maximal, die mit und ohne Beeinträchtigung, was sich einfach unsere Thematik, die wir immer wieder vorantreiben wollen, nämlich die Inklusion, die sich dem annehmen, die kontrovers diskutieren, vielleicht auch mal provokativ, vielleicht auch mal fördernd oder einen Input geben für Neues. Und die Idee wäre so, dass man sich maximal 3-mal im Jahr trifft und Themen reinbringt, von uns auch reingebracht werden, um einfach die inklusive Gesellschaft und vor allem auch das inklusive Netzwerk ein bisschen voranzutreiben. Und für das brauche ich Querköpfe, Energiemenschen und Wissende, die wo einfach Spass haben. Und ich habe das im Robin Rehmann schon gesagt, vielleicht noch schnell abschließen. Es gibt jetzt von verschiedensten Verbänden so Inklusionsräte oder so Inklusionsteams. Alles nur besetzt von Menschen mit Beeinträchtigungen. Und ich denke, verpassen wir wieder eine Chance. Wir müssen ja die Teams auch wieder inklusiv gestalten. Ja, ich soll mal miteinander reden.
Ein bisschen mischen, oder?
Unbedingt mischen.
Und halt auch reiben, oder?
Unbedingt, oder?
Nein, es klingt spannend. Also ich bin sicher mal zu hart, um mal das Konzept
anzuschauen. Ja.
Also du kannst mir gerne mal schicken. Weil ich bin sonst noch bei verschiedenen Sachen tätig. Aber anschauen bin ich sicher dabei, weil die Grundidee reizt mich schon.
Das ist gut, wenn du schon bei anderen Sachen dabei bist, dann kann ich einfach, kann ich jetzt ein bisschen provokativ sagen, bei uns wird es mega cool.
Ja, das weiß ich. Das
ist unkonventionell, ja,
das weiß ich. Und darum sage ich auch, schau mal, Mann, ja. Ich bin sicher schon eher dabei als eher nein.
Gut, super.
Ich schaue es mir eher nochmal zuerst an. Ja. Aber ich merke schon, es kommt immer mehr, weil halt auch Gesellschaft immer wieder sagt, wir sind divers, ob es jetzt Frauen sind, Menschen mit Behinderung, aber es kommt immer mehr der Wille zur Diversität. Mm. Und da muss sich wahrscheinlich das alte System halt hinterfragen. Und die Reibung mache ich ja schon immer, darum kann ich die Reibung auch in dem Rat gut mitbringen. Super. Nein, dann wäre ich sicher mal dabei zum Zuhören.
Also du kommst von mir ein Abstract über, das du mal lesen kannst, nicht zu lange geht. Und unsere Idee ist, dass wir so, wenn Corona vor allem, wirklich, das wird ja jetzt langsam vorbei sein, da können wir davon ausgehen, dass wir uns mal im Spätherbst das erste Mal treffen würden.
Ja.
Wo denn noch immer, das finden wir dann schon noch aus, ob es dann digital ist oder am liebsten eben wieder in Person. Und ich würde mich sehr freuen und zusagen, musst du heute gar nicht, ich mache so
attraktiv,
dass du fast nicht kannst absagen.
Das ist... Das sollte ich sehen. Nein, ist gut. Danke, liebe Jonas.
Auf jeden Fall, Jan, danke.